Herzlich willkommen zum Untersuchungsausschuss Folge 28. Und das heißt, dass ein halbes Jahr vorbei ist und es unsere letzte Ausgabe des Jahres ist, die große Jahresrückblick-Ausgabe. Hallo Leo.
Ja, hallo Marvin. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur letzten Ausgabe Untersuchungsausschuss in diesem Jahr in 2021. Ein Jahr mit vielen Umbrüchen, Neuerungen, mit positiven Schlagzeilen, aber auch mit negativen, mit erschreckenden und traurigen. Und wie es sich gehört für einen Schlagzeilen-Podcast, wollen wir auf die Schlagzeilen der letzten 12 Monate zurückblicken. Welche Themen haben Deutschland bewegt und welche politischen und gesellschaftlichen Momente haben dieses Land geprägt? Schön, dass ihr dabei seid. Let's go.
Faszinierend, dass wir das Ganze hier jetzt schon ein halbes Jahr lang machen, oder Leo?
Ja, tatsächlich. Also mehr als ein halbes Jahr. Ausgabe 28. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch mal Zeit, Danke zu sagen. Danke, dass ihr uns durch dieses Jahr begleitet habt. Ein Jahr ja auch mit Höhen und Tiefen. Wir haben uns nicht nur mit schönen Themen hier beschäftigt, sondern auch mit Themen, die Deutschland so ein bisschen oder die Welt so ein bisschen vor einen schwarzen Graben gestellt haben, aber am Ende lohnt es sich, glaube ich, nochmal zurückzuschauen und da ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr immer mit dabei wart, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns Feedback gegeben habt, dass ihr uns geteilt habt und wir freuen uns auf 2022 mit euch.
Das ist wirklich wunderbar und wir sind gespannt, wohin wir diesen Podcast noch bringen können und ja, zu welchen politischen Ufern das Land und natürlich auch Europa aufbrechen wird. Aber damit in einen kleinen Sport, eine kleine Joggingrunde durch das Jahr. Wundert euch nicht, wir haben so ungefähr 2,5 bis 2 auch nur Minuten für einen Monat. Seid gespannt, ob das klappt. Los geht's.
Ja, fangen wir mit dem Januar an, oder? Was war im Januar los? Ich würde einfach mal mit einer Schlagzeile anfangen. Die kommt von der Frankfurter Rundschau. Sturm auf das Kapitol, der Terrorismus des Trump-Volkes. Und das war ja tatsächlich der Moment, der 6. Januar 2021. Tausende Menschen drängen sich rund um das Kapitol in Washington und Hunderte dringen am Ende ein, zerstören. Menschen kommen ums Leben, Polizisten werden bedroht und am Ende bleibt Verwüstung und vielleicht ja weniger materielle Verwüstung als Verwüstung im politischen System und Vertrauen in das politische System.
Als zweite Headline haben wir: Mit Laschet als neuem Parteichef ist der Machtkampf in der CDU nicht beendet, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, und wir haben da eine fast schon hellseherische Headline, aber natürlich etwas, das ganz klar zu erwarten war und in Ausmaßen allerdings daherkam, die man sich so vielleicht teilweise nicht gedacht hätte. Wir haben natürlich Söder, der immer Kreuz gefeuert hat über sämtliche Ebenen hinweg, über den Parteivorsitz, dann natürlich auch die Kanzlerkandidatur, wo er natürlich auch der Kanzlerkandidat hätte werden können, aber auch die gemäßigteren Lager in der CDU haben sich nur dürftig hinter Laschet vereint und ja, die Einheit, auch wenn dann die jungen UnionsmitgliederInnen sangen, Armin Laschet wird Kanzler, all das schien etwas, ein ganz schöner Trugschein zu sein und das bewahrheitete sich ja jetzt auch über die letzten Monate und wir haben seit heute Friedrich Merz, den großen Widersacher, als Vorsitzende der CDU. Nächste Headline, Leo.
Und da stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob dieser Machtkampf in der CDU nicht der Partei und am Ende Armin Laschet als Kanzlerkandidaten gescheitert hat. Und genau die letzte Headline vom Bayerischen Rundfunk: Noch weniger Kontakte, Corona-Lockdown wird länger und schärfer. Und so sind wir in das letzte Jahr gestartet mit dem großen Lockdown, der ja auch Weihnachten und Silvester mit eingeschlossen hat. Damals sind wir ja gerade mit den Impfungen angefangen, die ersten Risikopatienten und Menschen, die in der Pflege oder in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben, wurden geimpft. Und seitdem hat sich einiges verändert, einiges zum Guten verändert, aber Corona, anders als sich viele gewünscht haben, ist immer noch ein Thema.
Dann sind wir schon im Februar. Und im Februar 2 Headlines ganz schnell hintereinander zur Linken, die ja besonders zumindest während der Bundestagswahl abgeschnitten hat. Da haben wir einmal designierte linken Chefin will Partei aufs Regieren im Bund vorbereiten vom Spiegel und von der Welt im warmen Haus der radikalen Phrasen. Und wir haben ja gesehen, wirklich, ich denke, für alle Erschreckendes, ohne da politische Wertung vorzunehmen, ob man diese Zahl nun wollte oder nicht. Die Linke mit 4,9 oder 4,8%, einem von beiden ja eigentlich sogar unter der 5%-Hürde. Ein Punkt, an dem die Partei mit einem gewissen Selbstverständnis nicht gedacht hätte, irgendwann mal zu stehen, nach dieser Zeit, in der sie sich ja in das Parlament erst mühsam reinarbeiten und auch wieder reinarbeiten musste. Und die Komplikationen sind natürlich häufig auf Sarah Wagenknecht zurückgeführt worden, aber das grundlegende Problem der Linken ist sicherlich eben eine Vereinbarkeit mit nicht unbedingt der Demokratie, aber den demokratischen Prozessen, ob eben eine Vorsitzende Teil von Marx 21 war. Wir haben da ganz, ganz radikale Töne gehört und ob Vergangenheiten solche Personen dann eben auch einholen und das Ganze dafür sorgt, dass so eine Partei eben nicht als, anscheinend nicht als seriös genug wahrgenommen wird, um zu regieren.
Ja, die Partei nach wie vor in einer tiefen Existenzkrise, kann man glaube ich sagen, mit 4,9% eigentlich nicht drin im Bundestag. Die drei Direktmandate haben sie am Ende gerettet, aber das ist natürlich kein Ergebnis, über die man im politischen Bereich zufrieden sein kann. Und die Debatte wird sicherlich auch weitergehen. Und dann haben wir noch eine Schlagzeile von der Welt. Markus Söder: Merkel-Stimmen gibt es nur mit Merkel-Politik. Und das dann auch noch vielleicht ein kleiner Kommentar, Hinweis an die eigene Partei, dass man sich natürlich vor allem auch auf die Mitte fokussieren sollte, weil da eben das größte Wählerpotenzial für die Volkspartei CDU schlummert. Am Ende muss man vielleicht die Frage stellen, ob der Konflikt zwischen Söder und Laschet, der weite Teile des Unionswahlkampfs geprägt hat, ob der so Merkel-artig oder Merkel-Stil gewesen ist oder dann doch nicht. Und damit sind wir dann auch schon im März.
Wir bleiben bei der Volkspartei und zwar mit schnellen Headlines von der Süddeutschen Zeitung: Union in Not. Von der FAZ: Spitze der Unionsfraktion setzt in Maskenaffäre Frist bis Freitag. Und von der Welt: Union sieht sich selbst in schwerer Krise. Hätte man mal gedacht, dass es nicht die schwerste Krise sein wird, aber eine Vertrauenskrise war es allemal. Das Ganze spielt natürlich an auf die dubiosen Maskendeals, die teilweise zwar legal waren, aber natürlich, wie die CDU dann auch selbst schnell betonte, gegen die Ehrenkodexe eines Abgeordneten, einer Abgeordneten verstoßen. Und da ist sicherlich viel Vertrauen, nicht nur für die CDU, sondern auch für den deutschen Parlamentarismus, abgebröckelt. Und Korruption, die wir in Deutschland, und das Wort soll mit Vorsicht behandelt werden, aber Korruption, was ja ein Anschein ist an dieser Stelle, die ja in Deutschland eben immer als fast schon besiegt gegolten hat, ist jetzt auch wieder in den Köpfen der Leute. Und das wird sicherlich massive Auswirkungen, das sagen alle AnalystInnen, auf den Wahlkampf der Union gehabt haben und darauf auch, dass die Zahlen dann in den folgenden Monaten eingebrochen sind.
Und damit würde ich sagen, verlassen wir das erste Quartal des Jahres und starten ins zweite. Die Corona-Lage verbessert sich zusehends. Ja, man sieht den Effekt der Impfung bei den Infektionszahlen und auch bei den Parteien spürt man teilweise Frühlingsstimmung. So zum Beispiel bei den Grünen, hier eine Schlagzeile von der Welt: Grüne in neuer Umfrage 1 Prozentpunkt vor der Union. Und noch eine zweite Schlagzeile von der Welt: Annalena Baerbock und der deutsche Mutterkomplex. Und das war ja so der Zeitpunkt, wo man gedacht hat, okay, ist es vielleicht möglich, dass das erste Mal eine Grüne in Deutschland Kanzlerin wird? Und viele haben zu dem Zeitpunkt die Frage mit ja durchaus möglich beantwortet. Heute wissen wir, es ist anders gekommen und das war so ein Moment, glaube ich, der exemplarisch für dieses Jahr steht, weil es eben extrem viele Wenden gegeben hat, was die Umfrageergebnisse und die Chancen aufs Kanzleramt angehen.
Dann haben wir noch auch nah an der grünen Politik dran, könnte man sagen, Bundesverfassungsgericht. Daran kommt niemand mehr vorbei. Eine Headline von der Zeit, und das Ganze spielt natürlich an auf das Urteil des Verfassungsgerichts, das ja wirklich wegebnende, weswegen Deutschland auch seine Ziele nochmal verschärfen musste, dann in der Folge, dass Generationsgerechtigkeit gewissermaßen im Grundgesetz steht, dass Klimapolitik gemacht werden muss, um eben für die kommenden Generationen vorzusorgen. Und das ist etwas, worauf sich die Parteien dann natürlich auch ein Stück weit eingeschossen haben und sicherlich auch ein Mitgrund, wieso die Klimapolitik dann immer mitschwang im Wahlkampf. Nicht nur Fridays for Future, sondern auch unser gutes altes Bundesverfassungsgericht.
Und dann sind wir auch schon im Mai angekommen. Und da haben wir eine Schlagzeile von der Süddeutschen Zeitung mit dabei. Mehrheit der Deutschen will einen Regierungswechsel. Und dass man das so hört und dass man das in den Umfragen sieht, ist ja auch schon eine relativ klare Aussage und dürfte dann möglicherweise auch schon mal der erste Hinweis sein, dass da in diesem Jahr noch was kommen könnte. Und das, die Schlagzeile ist vom 17. Mai, das ist schon relativ früh im Jahr, noch bevor quasi so wichtige Momente passieren, wenn man sich den Wahlkampf anguckt, zum Beispiel die Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Von daher interessante Schlagzeile und eine, die man, wo man in der Nachbetrachtung sagen muss, Recht behalten hat.
Super interessant auf jeden Fall. Dann haben wir noch Freiheit für einen Fuffi. Fälschung von Impfpässen kann kaum verhindert werden, vom Tagesspiegel. Auch Anfang des Monats rausgekommen. Ja, und da ist natürlich einfach der spannende Aspekt, dass wir dieses Jahr leider schmerzlich erfahren mussten, wo die deutschen Digitalisierungsdefizite auflaufen können. Wir haben das auch gesehen bei Jens Spahn, Entwicklung der Corona-Warn-App, wie lange das gedauert hat, wie viele verschiedene Akteure dort eingebunden waren und dann beim, in Anführungsstrichen, guten alten Impfpass, der wiederum ja eben in seiner Papiermäßigkeit jetzt noch viel schlimmere Ausmaße nimmt. Manchmal ist es nicht so ganz klar, wer denn wirklich geimpft ist und wir greifen jetzt ganz schnell auf Apps zurück, die dann glücklicherweise doch entwickelt wurden. Aber Deutschland und Digitalisierung, da sind weiter Fragezeichen.
Definitiv. Und da knüpft sich eigentlich die nächste Schlagzeile direkt an. Die kommt aus dem Juni. Wir gehen so langsam in Richtung Sommer. Und die kommt von der Tagesschau. Ende der Impfpriorisierung. Der Bund hofft, die Ärzte sorgen sich. Und das ist ja der Moment, wo viele sagen, okay, wir erleben so langsam, dass wir möglicherweise alle Zugang zur Waffe gegen diese Pandemie, gegen Corona gefunden haben, nämlich die Impfung. Und viele freuen sich auf einen Corona-freien oder Corona-armen Sommer. Und da ist natürlich der Impfstoff ein begehrtes Gut und ein wichtiger Helfer, um dorthin zu bekommen.
Springen wir einmal kurz da rein in die Umfragen. Und zwar Infratest DIMAP hatte am 10.06. ermittelt, dass die Grünen schon wieder weit hinter die Union gefallen seien. Wir haben die SPD bei 14% damals prognostiziert, die Union bei 28% und die Grünen bei 20%. Das heißt, das Umfragenglück hat da ja eben wirklich nicht lange angehalten. Und spannend ist es dennoch zu sehen, weil in den Köpfen ja wirklich noch lange, lange Zeit Jamaika war oder sogar Schwarz-Grün, einfach wegen Potenzial, das man bei den Grünen gesehen hat, sich deutlich zu verbessern.
Auch im Juni haben wir erste Schlagzeilen über Afghanistan, zum Beispiel vom ZDF, Afghanistan, neue Debatte über Abschiebestopp und von der Süddeutschen Zeitung, Truppenabzug, letzte Bundeswehrsoldaten verlassen Afghanistan. Und das ja der erste Moment oder der erste Punkt in einer, fragwürdigen Chronologie. Monate oder Wochen später stellt sich die Frage, ob man Ortskräfte und Menschen, die quasi sich für die Demokratie in Afghanistan eingesetzt haben, im Stich gelassen hat mit dem mit dem Abzug, ob das nicht alles überstürzt gewesen ist. Aber der Moment kommt auch später nochmal in unserem Jahresrückblick. Und damit kommen wir zum Juli. Und das ist ein ziemlich wichtiger Moment, wenn man sich den deutschen Wahlkampf anguckt. Und auch ein wichtiger Moment in diesem Jahr.
Definitiv, es bleibt aber nicht weniger tragisch. Und zwar die erste Headline von der Tagesschau: Hochwasser am Ahrtal. Warum kam die Warnung so spät? Und dann die politische Komponente, die viele sicherlich auch aus diesem Wahlkampf mitnehmen. Laschet lacht im Flutgebiet und nicht mal seine Entschuldigung hat Kanzlerformat, schreibt der Fokus. Und da wurde natürlich ganz eindrücklich bewiesen, es hat sich über die Zeit vor allem bewiesen, dass Wahlkampf auch einfach ganz viel Dramaturgie ist. Dramaturgie, in der Armin Laschet auch selbst zugibt, ja, versagt zu haben, zu viele Fehler gemacht zu haben und eventuell sogar respektlos dahergekommen ist. Das ist sehr eindrucksvoll und wird sicherlich zukünftige Wahlkämpfe verändern und verändert bestimmt auch ein Stück weit, wie Kanzler Olaf Scholz sich jetzt in seinen ersten Regierungstagen verhält. Wer weiß, ob der Scholzomat jetzt noch mehr Scholzomat ist.
Ja, Bilder, die diesen Wahlkampf auch geprägt haben. Der lachende Armin Laschet, so, ist quasi eine Stolperfalle. Eben die Bilder von Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern in Gummistiefeln, die im Flutgebiet sich die Zerstörung anschauen, mit den betroffenen Menschen sprechen, ihnen ihr Beileid aussprechen. Viele haben dort auch Familienmitglieder verloren und ihre Existenz verloren. Häuser wurden beschädigt und der Aufbau ist weiterhin im Gange und es wird auch noch einiges an Zeit dauern. Und damit sind wir dann auch im August angekommen. Jetzt ist tatsächlich Sommer, ja. Und da haben wir eine Schlagzeile dabei von NTV. Umfrage zum zweiten Virussommer: Mehr Deutsche mit Corona-Politik unzufrieden. Und das in einem Moment, wo die Corona-Zahlen ja relativ gemäßigt waren, beziehungsweise sich auf einem, ja, im Vergleich zur heutigen Lage relativ niedrigen Niveau befunden haben.
Aber die Leute sahen eben ihren Sommer bedroht. Und da dann vielleicht noch mal die Umfrage der Zeit. Und zwar hatten wir am 5.8. von Infratest DIMAP gehört als Republik, dass die SPD bei 18% steht, die Union bei 27, Grüne 19. Und dann geschah ein Schlüsselmoment sicherlich für die Sozialdemokraten. Und zwar zu sehen, dass sie die Grünen überholen können, vielleicht nicht die Union, aber die Grünen. Und am 20.8. sah die Lage schon anders aus. SPD bei 21, Union bei 23, Grüne bei 17. Und das hat den Wahlkampf dann ja auch weiter
Und
geprägt.
ich erinnere mich noch an die Folge, wo wir darüber gesprochen haben, über diese Umfrageergebnisse und uns gefragt haben, was bringen uns diese Umfragen eigentlich? Also,
Ja, da bin ich drüber gesprungen.
was können wir daraus ableiten? Und das ist natürlich auch dann nochmal interessant, wenn wir heute wieder drüber sprechen. Und naja, zumindest kann man, glaube ich, sagen, dass die Richtung gestimmt hat. Und naja, das, was da prognostiziert wurde, dann halt auch Realität geworden ist im September. Und damit zum August. Zum September, so. Kurzer Fehler, 12 Monate, da kann man schon mal daneben liegen.
Absolut.
Und da haben wir eine Headline von ZDF heute: Ortskräfte sitzen in Kabul fest, die Verzweiflung der Zurückgelassenen. Im August hatten ja die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen, hatten groß angekündigt, der Krieg in Afghanistan sei vorbei und man werde keine Vergeltung üben. Die Zeit zeigt allerdings, dass das nicht so richtig stimmt und viele Ortskräfte, die mit den Alliierten, mit dem westlichen Militärbündnis zusammengearbeitet haben, machen sich große Sorgen. Es gibt Rückholaktionen, aber bei weitem nicht alle kommen mit und bis heute bleiben Ortskräfte in Afghanistan, die weiter versuchen, ja, das Land zu verlassen und in Sicherheit zu kommen.
Dann die nächste Headline: Bundestagswahl, Ampel oder Jamaika, von der Zeit, direkt nach der Wahl am 27.09. veröffentlicht. Und damals war die Frage ja noch wirklich relevant. Wir haben uns gefragt, ob es nicht doch Jamaika auch nur werden kann auf eine Art und Weise, da die FDP noch mit sehr roten Linien auftrat. Und ja, es sich durchaus berechtigterweise eben auch gefragt werden konnte, ob das jetzt echte rote Linien sind, die überhaupt nicht mit einer Ampel vereinbar sind. Und Armin Laschet hat sich natürlich auch in den Mittelpunkt gestellt und nochmal alles gegeben, seine Relevanz zu behalten und eben auch den Vorsitz in der CDU darüber, dass er Kanzler werden würde. Hat nicht geklappt.
Und am Ende kommt die CDU auf 24,1% nach 32,9% 2017, das historisch schlechteste Ergebnis der Partei seit 1949. Die SPD kommt auf 25,7%, das heißt 1,6 Prozentpunkte Abstand zur CDU, CSU. Die Grünen 14,8%, FDP 11,5%, die Linke 4,9% und die AfD 10,3%. Das ist der 26. September 2021, sicherlich einer der wichtigsten Momente dieses Jahr. Und wie du es gesagt hast, zu dem Zeitpunkt steht noch nicht fest, was da eigentlich draus folgt. Und beide Parteien kündigen an, für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Und weiterhin malen sich sowohl Armin Laschet als auch Olaf Scholz aus, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
Genau, und damit sind wir auch schon im Oktober, ein historischer, verhandlungsreicher Oktober mit der Headline Merz zollt Ampelparteien Respekt für ihr Sondierungspapier der Augsburger Allgemeinen. Und vielleicht noch von dem Spiegel, Sondierungspapier, Juso-Vorsitzende vermisst Umverteilung. Ja, beides sehr spannende Headlines, beide mit recht unterschiedlichen Aspekten. Aber Deutschland wurde gewissermaßen überrascht. Wir haben ein Sondierungspapier gesehen, über das viel gestritten wurde, aber das dann ja auch echt schnell, muss man sagen, zu einer Regierung geführt hat, zu einem Koalitionspapier. Einiges war dort noch anders. Wir haben eben diese massive Kritik gehört an, in Anführungsstrichen, fehlenden Umverteilungen. Aber insgesamt zeigen sich jetzt alle Parteien ja sehr zufrieden und so sind wir aus dem Oktober gegangen.
Zumindest alle beteiligten Parteien, die restlichen Parteien. Da merkt man dann tatsächlich auch so ein bisschen den Frust oder die Erkenntnis, dass man selbst wahrscheinlich nicht an der nächsten Regierung beteiligt sein wird, sondern die anderen das unter sich ausmachen. Und ganz genau, wir nähern uns dem Schlussspurt des Jahres, wenn man so will, dem November und auch dem Schlussspurt des politischen Jahres und der Regierungsbildung. Tagesschau, 24. November, Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Die Ampel steht noch gar nicht so lange her. Wir haben ausgiebig darüber gesprochen, über den Koalitionsvertrag. Das ist sicherlich einer der wichtigsten politischen Momente dieses Jahres. Deutschland und hat eine neue Bundesregierung. Eine, die es so im Bund noch nie zuvor gab. So ein bisschen irgendwo zwischen Experiment und Aufbruch. Und das sicherlich einer der wichtigsten Momente im November.
Definitiv. Und trotz fast 70% Impfquote an dem Punkt kam dann auch noch die Headline zustande. Corona-Lage in Deutschland. So viele Fälle wie noch nie. Was nun vom Spiegel? Und Corona-Lage, Merkel will mehr Kontaktbeschränkungen von der Tagesschau. Viele waren sicherlich nicht mehr darauf vorbereitet. Viele wollten sich natürlich auch nicht mehr darauf vorbereiten. Das Land emotional an vielen Stellen am Ende. Politik auch, ja, nicht auf Glatteis, aber emotional mehr oder weniger schon. Und wir hörten eben noch die Mahnung von Merkel, einer Kanzlerin, die dann nicht mehr wirklich gehört wurde, zumindest nicht mehr so, wie sie es gewohnt ist. Und doch, weil eben die Stimmen aus vielen Richtungen lauter wurden, hat die Ampel dann ja gegengesteuert. Wir haben einige Änderungen am Infektionsschutzgesetz beobachtet, auch relativ viel Chaos. Aber nun glaubt die Ampel gut aufgestellt zu sein. Und bei Merkel ist dann ja auch noch zu sagen, es ging dann ja kurz nach den letzten Mahnungen, da quasi ihre letzten Amtshandlungen in die Ehrung der Angela Merkel.
Und damit sind wir dann auch schon im Dezember und da befinden wir uns ja noch, von daher ist das eine nicht abschließende Betrachtung dieses Monats. Da haben wir eine Headline vom Fokus dabei, die ist vom 7. Dezember. Die ersten 87 Stunden als Kanzler werden für Olaf Scholz direkt zum Härtetest. Viele wichtige Termine, die da auf den neuen Kanzler der Bundesrepublik warten. Auslandsbesuche, aber auch natürlich die Lage im Inland, die Corona-Lage, Krisen, die auf der internationalen Agenda stehen, dass direkt quasi viel Arbeit für den neuen Bundeskanzler und die neue Bundesregierung. Auch die Außenministerin war ja viel unterwegs und das dürfte wahrscheinlich so weitergehen in den nächsten Monaten, denn viele Probleme bleiben weiter ungelöst und da wird die Ampel weiter vorlegen müssen.
Genau, und mit dem Koalitionsvertrag haben wir auch die Überschrift Ampelkoalition. Am Ende müssen Taten folgen von der Tagesschau. Und das spielt natürlich an, bespricht natürlich, dass wir einen riesigen Koalitionsvertrag haben, 180 Seiten ungefähr. Deutschland hat sich viel vorgenommen, möchte Transformation einleiten, in Anführungsstrichen mehr Fortschritt wagen. Diese Formulierung wird dem einen oder anderen sicherlich auch schon aus den Ohren heraushängen, aber das ist eben der Punkt, an dem die Koalition sich messen lassen muss, eben auch Risiken vermutlich einzugehen und sich für die Zukunft zu wappnen. Da können wir sehr gespannt sein mit dem Podcast. Das werden wir das nächste Jahr über weiter verfolgen.
Noch eine letzte Headline von der Frankfurter Rundschau: Omikron-Variante, Ausbreitung laut Experten nicht mehr zu stoppen. Und auch der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt, wir stünden vor einer massiven fünften Welle durch die Omikron-Variante. Mhm. Und die gilt es zu stoppen und die Maßnahmen dagegen, vor allem Boosterimpfung, Kontaktreduzierung und die bekannten Aha-Regeln, also lüften, Hände waschen, Abstand halten, all das. Und natürlich auch die Warn-Apps benutzen, sich regelmäßig testen lassen. Ja, ganz wichtig, zum Ende dieses Jahres. Und das vielleicht auch eine Sache, die man von diesem Jahr mitnimmt. Wie wahnsinnig schnell die Wissenschaft es geschafft hat, einen Corona-Impfstoff zu entwickeln, der schützt, der vor schweren Verläufen und in den meisten Fällen auch vor Infektionen schützt. Das ist schon wahnsinnig. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in diesem Jahr geimpft wurden, dann kann man, glaube ich, sagen, ist es ein historisches Ereignis und auch eine historische Leistung aller Menschen, die daran mitgearbeitet haben. Ganz großartig.
Es stimmt hoffnungsvoll. Und damit bleibt eigentlich fast nur noch zu sagen, liebe ZuhörerInnen, wir danken euch sehr, dass ihr dieses letzte halbe Jahr und etwas mehr mit uns auf der Reise durch das politische Berlin und politische Europa gewesen seid. Danke fürs Zuhören und bleibt doch gerne auch nächstes Jahr dran. Wir planen uns in der Qualität, in der Audioqualität ein bisschen zu verbessern. Wir überlegen auch eventuell mal den einen oder anderen Gast einzuladen. Schreibt da gerne Empfehlungen, schreibt da gerne, wie euch das gefällt. Und wir freuen uns wirklich immer über jegliches Feedback. Und wenn ihr natürlich auch euren Freunden und der Familie weiter sagt, wie ihr den Podcast findet.
Und vielleicht noch, weil es mir am Herzen liegt, ein kleines Plädoyer für Qualitätsjournalismus. Wir sind ein Schlagzeilen-Podcast und wir sind darauf angewiesen, dass ganz viele tolle Journalistinnen und Journalisten einen großartigen Job macht. Wenn ihr up-to-date sein wollt, dann schaut, was da so passiert in Deutschland. Es gibt unheimlich viele tolle Zeitungen, Nachrichtensender, Fernsehsender, Radiosender, Online-Portale, wie auch immer, die einen großartigen Job machen. Und Qualitätsjournalismus darf auch mal 1 Euro kosten. Das heißt, wenn ihr über Weihnachten merkt, okay, ich habe fürs nächste Jahr vielleicht ein paar Euro übrig und hätte Interesse, dann investiert die vielleicht in Nachrichtenabo oder so oder ein Zeitungsabo. Und da bleibt ihr natürlich auch über die Weihnachtstage informiert. Falls ihr Langeweile habt, ist es immer eine gute Idee. Wir hoffen natürlich nicht, dass es zu Langeweile kommt und wünschen euch ganz tolle Weihnachtstage, ein schönes Ende des Jahres, hoffentlich mit lieben Menschen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste, glaube ich, was man am Ende dieses Jahres noch sagen kann. Und nochmal ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für euer Interesse und dass ihr uns durch dieses Jahr begleitet habt.
Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Tschüss.
Ciao.